Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem Buch Rut. Wir fahren also fort in der Serie, die wir das letzte Mal angefangen haben. Und wir stellen uns heute unter die Verse Kapitel 1, 7 bis 22. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich ab Vers 1. Aber die Predigt geht dann über die Verse 7 bis 22. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Und seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephraititer aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machten sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Jetzt der Predigtabschnitt. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich dennoch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein uns scheiden soll. Als sie, also Naomi, nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Und so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte: Ist das die Naomi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, bei meiner letzten Predigt begannen wir mit der Predigtreihe über das Buch Ruth. Und wir versuchten, die Ereignisse in diesem Büchlein, die uns dort geschildert werden, auf dem Hintergrund der Zeit der Richter zu erfassen. Und dazu veranlasste uns der erste Satz dieses Buches, es heißt dort: Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Und wenn man sich in die Richterzeit vertieft, dann ist es nicht schwer, Parallelen zur heutigen Zeit festzumachen. Eine weitere Frage, mit der wir an das Büchlein Ruth herantraten, ergibt sich aus der Situation der Berggemeinde hier in Würgendorf. Wie verhalten wir uns, wie sollen wir uns verhalten, wenn Menschen von außen in unsere Gemeinde kommen? Nicht, dann tritt die Frage auf: Ist diese Begegnung für beide Seiten ein Segen oder stellt eine solche Begegnung nicht eher eine Belastung dar im Sinn von, wir müssen uns dann ja vielleicht auch ändern? In dem Abschnitt, unter den wir uns heute stellen, befand sich Naomi auf dem Weg zurück aus dem Land Moab nach Bethlehem. Gott, der Herr, hatte dieser in so vieler Hinsicht gebeutelten Frau eine Nachricht zukommen lassen. Naomi, es ist wieder Brot in Bethlehem. Und darauf, so erweckt das Kapitel den Eindruck, reagierte Naomi unverzüglich. Es heißt dann in Vers 7, so verließ sie den Ort, wo sie gewesen war. Aber diese Rückkehr Naomis Das war noch keine Bekehrung. Es war noch keine Umkehr für sie. Hin zur Lieblichkeit, hin zum Liebreiz, ja zum Glanz des Bundes Gottes. Naemi, sie trug zwar Lieblichkeit in ihrem Namen, aber sie hatte sich gewissermaßen ihrem eigenen Namen entfremdet. Sie kehrte zurück, aber, wie es in Vers 13 heißt, in Bitterkeit. In Bitterkeit. Sie war verbittert angesichts dessen, was sie erlebt hatte, von dem, was sie in Moab getroffen hatte. Sie war misstrauisch im Blick auf Menschen in ihrer Umgebung. Sie war skeptisch im Blick auf die eigene Zukunft. Naemi, sie befand sich in einer tiefen inneren Zerrissenheit und wohl auch im Aufbegehren gegen Gott. Diese Frau, sie war randvoll mit Negativem erfüllt, das sich dann im Lauf der vergangenen Jahre in ihr aufgestaut und eingefressen hatte. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Naemi zunächst gar nicht bemerkte, dass ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr zusammen aufbrachen, dass Orpa und Ruth ihr noch geblieben waren. Das hatte sie irgendwie ausgeblendet, dass es nach den Verwüstungen in ihrem Leben noch Menschen gab, die wie ein Haltegriff in ihrem Leben fungieren konnten, das drang nicht wirklich zu ihr durch. Ich weise sie darauf hin, wie es in Vers 5 hier formuliert ist. Das heißt, danach starben auch sie beide, Mahlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein zurückblieb. Offensichtlich will der Heilige Geist, dass wir den abgründigen Schmerz der Naemi wenigstens erahnen. Er wird mit mehreren Worten hier in diesem Vers wiederholt: starben, zurückbleiben, ja, allein zurückbleiben. Ihr Lieben, wenn das Leid und wenn die Trübsal über uns den Sieg davontragen, wenn wir uns von unserer eigenen Gram aufsaugen lassen, dann kann die gefährliche Situation entstehen, dass sich in uns selbst Mauern aufbauen, sodass wir nichts Positives mehr wahrnehmen. Und mit solchen inneren Blockaden stehen wir uns selbst im Weg. Im Trost lassen wir da nicht mehr etwas an uns herankommen. Wir kennen keinen Trost. Wir machen zu. Kennen wir das? In der letzten Predigt hatte ich davor gewarnt, das Leid der Naemi auch deswegen nicht zu unterschätzen, weil wir die Umstände, in der sie sich befand, alttestamentlich gewichten müssen. Wir müssen mit den Augen des Alten Testamentes begreifen, was es heißt, im Ausland, also außerhalb des verheißenen Landes zu wohnen und außerdem faktisch keine Nachkommen zu haben. In Gottes verheißenem Land zu leben und Kinder zu bekommen, das waren die beiden zentralen Komponenten der alttestamentlichen Bundesverheißung. Und diese sind dann im neuen Bund hinausgelaufen auf die neue Erde und auf den neuen Menschen, auf die neue Menschheit unter Christus. Aber in diesem tiefen Leid, in diesem geistlichen Leid, da genau fing Gott, der Herr, an, diese Frau zu locken. Es ist wieder Brot in Bethlehem. Naemi, hörst du? Mit anderen Worten, Naemi, komm zurück. Betritt wieder den Boden der Bundesverheißungen Gottes. Im Alten Testament war das Land, das Unterpfand, gleichsam die Garantie für das Erlösungswerk Gottes. Und der Lockruf Gottes, in Bethlehem ist wieder Brot, ist bereits eine Heilsverheißung Gottes. Naemi, hörst du? Wäre es da nicht sinnvoll, dass Naemi ihr Leid neu bewertet, sodass sie wieder Mut für ihre Zukunft fasst? Hätte sie von diesem Weg aus nicht positiv auf die beiden Frauen blicken sollen, die ihr noch geblieben waren und die ihr jetzt folgten? Der Verlust von Land und Kindern bedeutete auch das Antasten ihres geistlichen Besitzes. Denn das Land und die Kinder waren ein Erbteil des Herrn. Aber das heißt auch, dass die Kunde, es ist wieder Brot in Bethlehem, für Naemi nicht nur einen leiblichen, sondern auch einen geistlichen Inhalt hatte. Und darum verglich ich diese Kunde, es ist wieder Brot in Bethlehem, mit dem Evangelium. Im neuen Bund ist das Evangelium eine frohe Botschaft, auch an diejenigen, die wegen geistlicher Unterversorgung, wegen geistlicher Unterernährung ihre Gemeinde verloren und dann keine andere Gemeinde mehr gefunden haben, obwohl sie eine gesucht haben. Auch an sie kann sich die Botschaft richten: Du, es ist wieder Brot in Bethlehem. Schon gehört? Es ist wieder das Wort Gottes da, das gepredigt, das regelmäßig gepredigt wird. Und dass das Wort Gottes gepredigt wird, das ist Zeichen des Reiches Gottes. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott sein Werk in dieser Welt nicht vergessen hat. Dass er mit seiner Heilsoffensive den Pforten des Todes und der Hölle gewachsen ist. Und zwar durch alle unsere Blockaden hindurch. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Stolpersteine auf dem Weg zurück zu den Verheißungen Gottes. Das Thema heute Morgen lautet Stolpersteine auf dem Weg zurück zu den Verheißungen Gottes. Und wir sehen drei Punkte. Erstens, stolzer Trotz gegenüber den Bundesverheißungen Gottes macht dein eigenes Leben kaputt. Zweitens, Gleichgültigkeit gegenüber den Bundesverheißungen Gottes ist auch für die anderen verhängnisvoll. Und drittens, dennoch bleibt der souveräne Gott stärker. Erstens also, stolzer Trotz gegenüber den Bundesverheißungen Gottes macht dein eigenes Leben kaputt. Ihr Lieben, Naemi hatte zwei Schwiegertöchter übrig behalten. Aber sie war nicht mehr in der Lage, in diesen beiden Frauen eine Verheißung zu erkennen. Zwei Schwiegertöchter, zwei moabitische Frauen, was ist das schon? Naemi vermochte nicht, ihre Schwiegertöchter als ein Geschenk Gottes zu sehen und damit positiv einzuschätzen. Sie bemühte sich sogar ziemlich hartnäckig, sich ihrer Schwiegertöchter zu entledigen. Sie forderte sie beharrlich auf, nach Moab doch zurückzukehren. Aber genau mit dieser Einstellung, mit dieser Aktion vergrößerte sie ihr Leid. Gibt es da nicht eine erschreckende Parallele zu vielen von uns? Wohnt nicht tief in uns allen ein Vernichtungsdrang, mit dem wir so häufig bewusst unserem eigenen Glück im Weg stehen? Liegt nicht darin eine tiefe Wurzel für unsere Weigerung, uns trösten zu lassen? Ich meine dieses geheime Verlangen, es sich selbst schwerer zu machen, als es eigentlich ist. Wenn es mir schon schlecht geht, dann setze ich noch einen drauf und, was weiß ich, betrinke mich oder ich zerstöre mich sonst wie. Haben wir nicht häufig die Finsternis lieber als das Licht? Das Elend, den Tod lieber als das Leben? Und auch unsere melancholischen, zum Teil auch schwermütigen Stimmungen, lieben wir sie nicht vielfach mehr als die Freude an Gott und seinen Heilsverheißungen? Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt, nämlich, dass wir Menschen, wenn wir denn schon leiden, das mit Würde und Stolz vollziehen wollen. Wer gibt sich schon gern vor anderen eine Blöße? Auch in unserer Kultur gebietet es die Selbstachtung, dass wir andere nicht mit hineinreißen wollen in das eigene Elend, in das wir uns selbst zu taumeln hineingeraten. Vielfach ist dann unsere Einstellung, wenn es mir schon schlecht geht, dann soll es wenigstens nach außen heldenhaft erscheinen. Und dann stellen wir sogar noch unser Leidtragen mit einem gewissen Pathos zur Schau. Und aus diesem Blickwinkel fällt es uns nicht schwer, uns im Verhalten Naemis wiederzuentdecken und ihr menschliche Größe zu bescheinigen. Macht Naemi nicht doch irgendwie Eindruck auf uns, wenn sie ihre beiden Schwiegertöchter auffordert: Geht hin, kehrt zurück, eine jede nach dem Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe finden möget, eine jede im Haus ihres Mannes. Ruth 1, die Verse 8 und 9. Und diese Aussage unterstrich Naemi noch mit einer eindrucksvollen Gebärde der Umarmung und des Kusses. Hierauf küsste sie, also ihre Schwiegertöchter. Sie fügte also ihrem Reden noch eine Geste hinzu. Meine Kinder hätten früher, als sie noch Teenager waren, das kommentiert mit der Bemerkung: ein starker Abgang. Schließlich habe Naemi doch an die Zukunft der beiden jungen Frauen gedacht. War das nicht Ausdruck auch einer gewissen Haltung von Naemi? Man konnte doch diese alte Frau auch nicht alleine lassen, so die Argumentation der Töchter. Aber dies alles kommentiert Naemi mit dem: Das ist doch nicht nötig. Wahrlich, ein starker Abgang. Und als die beiden Schwiegertöchter sich von diesem Spruch Naemis zusammen mit dieser Umarmungsgeste nicht beeindrucken ließen und sich also nicht zurückschicken ließen, da brachte Naemi harte Argumente vor. Und diese Argumente trug sie vor. Und wenn ich recht höre, in einer Mischung von Resignation und trotziger Bissigkeit. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 13. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich dennoch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten und Söhne gebäre? Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Wie Naemi hier spricht, das ist Ausdruck von Glaubenslosigkeit. Ihre Rede ist getragen von einem spöttischen Unterton. Natürlich konnte Naemi diesen beiden jungen Frauen keine Ehe in Israel garantieren. Und das hieß in jener Zeit für eine Frau nichts anderes, als dass sie keine Zukunft hatte. Aber muss man deswegen so negativ über Gott und seine gegen sie ausgestreckte Hand sprechen? Hat diese Bitterkeit gegenüber Gott und seinen Führungen nicht ihre Wurzel in der negativen Sichtweise, die Naemi auf ihr eigenes Leben hatte und die sie dann auf ihre Umgebung und auf Gott projizierte? Wie sie selbst innerlich eingestellt war, das verriet sie jedenfalls mit ihren abschließenden Worten. Nicht doch, meine Töchter, mir ergeht es noch viel bitterer als euch, denn gegen mich ist die Hand des Herrn ausgestreckt. Naemi, sie war eine Frau, die sich hier in ihr eigenes Leid einigelte und anschließend dann nur noch wie ein Igel ihre Stacheln zeigte. Zudem war Naemi jemand, die niemanden in ihr Elend, in ihre Verzweiflung, in ihre Bitterkeit hineinlassen wollte. Und schon gar nicht Gott und seine Verheißungen. Und wenn sie Gott tatsächlich einmal vor ihre inneren Augen stellte, dann erblickte sie nur die erhobene Hand, die sich drohend gegen sie richtete. Denn die Hand des Herrn, so sagt sie, ist gegen mich ausgestreckt. Vers 13. Aber nicht nur, dass Naemi nichts anderes sah als diese gegen sie gerichtete Hand Gottes. Man hat den Eindruck, sie wollte auch gar nichts anderes mehr sehen. Dieses Negative, es prägte sie, es färbte alles, was sie sagte und was sie tat. Ihre abwehrende Einstellung schien inzwischen zu ihrer zweiten Natur geworden zu sein. Bitte missverstehen Sie mich hier nicht. Natürlich gab es Gründe, um die Schwiegertöchter auf ihre Motive hinzuprüfen. Natürlich gab es Gründe, um Orpa und Ruth von einer leichtfertigen Entscheidung, mit ihr mitzureisen, abzuhalten. Auch heute muss es Raum geben für ernsthafte Gespräche mit demjenigen, der mit großer Begeisterung in eine Gemeinde eintreten möchte und sofort dann überall mitarbeiten will. Dem muss man sagen, weißt du, worauf du dich einlässt? Weißt du, was du tust? Im Matthäusevangelium wird uns einmal das folgende Ereignis berichtet. Da kam ein Schriftgelehrter zu Jesus. Dieser Mann sagte zu Jesus: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Stellen wir uns vor, das würde hier jemand in der Gemeinde sagen. Wie würden wir reagieren? Was würden wir erwidern? Vielleicht: super, solche Leute brauchen wir. Überall, wohin du gehst, super, das klingt gut. Aber der Sohn Gottes sagt Folgendes: Junge, pass auf, was du sagst. Jesus sagt gewissermaßen: schalte erst einmal einen Gang runter, denn die Füchse haben Höhlen Und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Matthäus 8, Vers 19 und Vers 20. Mit anderen Worten, überschlag die Kosten. Religiöser Enthusiasmus und Erfolgsträumereien haben in der Nachfolge Christi nichts verloren. Was auf dich wartet, das ist das Kreuz. Aber noch einmal, das alles sagt Jesus in der Perspektive des Reiches Gottes. Nicht auch heute werden wir jemandem, der unbedingt und sofort eintreten möchte, sagen müssen, wenn du vorhast, einen Turm zu bauen, dann berechne vorher die Kosten. Sonst besteht die Gefahr, dass du dich bei der erstbesten Schwierigkeit wieder ausklinken wirst. Ja, du wirst von einer Gemeinde sehr viel profitieren, aber du hast mit deiner Mitgliedschaft auch viel in eine Gemeinde zu investieren, an Zeit, an Geld, an Kraft. Aber sehen Sie, bei allen Aufrufen zur Besonnenheit wird ein derartiges ermahnendes Gespräch immer von Freude getragen sein. Ich selbst hatte früher, als ich noch Pastor dort war, in der Gemeinde in Gießen viele Aufnahmegespräche geführt. Natürlich bringe ich dann auch vor, was auf jeden von uns zukommt. Mitarbeit, dienen, Geld geben. Überlege es dir gut. Aber ihr Lieben, alle solche Warnungen sind immer von der Absicht getragen, die Motive des Beitrittskandidaten zu vertiefen. Du fügst dich damit ein in den Leib Christi. Du wirst ein Glied an seinem Leib und damit bist du nun berufen, auch mitzutragen, mitzuziehen, deinem Bruder und deiner Schwester zu dienen, so wie in einem Leib das eine Organ für das andere da ist, für ihn zu beten. So wachsen wir in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. So sagt es einmal Paulus im Epheserbrief. Bei allen Mahnungen zur Bedachtsamkeit bleibt der Grundtenor die ermutigende Freude darüber, was jemand begehrt, hineinzukommen. Und ich sage euch, das ist Freude. Ich weiß, dass ihr seit wenigen Tagen Berg Würgendorf genannt werden wollt. Und ich sage von dieser Stelle aus, prima, geht die Sache an. Du gewinnst geistlich mehr, als dass du preisgibst. Rufe dir die herrlichen Verheißungen ins Bewusstsein, die Gott dir gibt. Also selbst wenn ein Ältester einmal sagt, berechne die Kosten, dann sagt er das immer in der Überzeugung, dass die Beschwernisse, dass die Probleme, dass die Lasten nun so groß auch wieder nicht sind, angesichts dessen, was dem an Positivem gegenübersteht. Du darfst in der Gemeinde das Heil in Christus empfangen und auch, dass andere dir dienen, dass sie für dich da sind. Aber wie anders klingt das hier bei Naemi? Ihr innerer Trotz hielt sie davon ab, die Bundesverheißungen Gottes richtig zu gewichten. Und dies hatte ihr Leben fast völlig kaputt gemacht. Mein zweiter Punkt in der Predigt: Gleichgültigkeit gegenüber den Bundesverheißungen Gottes ist auch für andere verhängnisvoll. Bei Naemi fehlte die Ausrichtung auf das Reich Gottes. Ich sage nicht, dass Naemi ungläubig war, aber sie sprach gleichsam wie eine ausgepowerte Gläubige. Meinetwegen könnte man von ihr oder über sie von einem geistlichen Burnout-Syndrom sprechen. Sie sprach wie jemand, die keinerlei Perspektiven sah und darum nur Bedenken vortrug und mit negativen Äußerungen und sonstigen Vorbehalten ihre Umgebung lahmlegte. Nicht denken wir hier an Sarah. Diese Frau meinte auch, über eine Botschaft Gottes an sie lachen zu müssen. Ja, spöttisch lachen zu müssen. Sehen Sie, das ist eine andere Form, den eigenen Unglauben nach außen zu tragen. Und darauf bekam sie zu hören: Ist etwas für den Herrn unmöglich? Oder wie es in der Schlachter 2000-Übersetzung wiedergegeben ist: Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Sarah wurde wenige Monate später wegen ihres Unglaubens beschämt. Und Naomi? Viele von uns wissen ja, wie die Geschichte in Ruth weitergeht. Vermutlich hat sich diese Frau am Ende ihres Lebens, als sie erkannte, dass für den Herrn tatsächlich nichts unmöglich ist, wegen ihres unbedachten Geredes gegenüber ihren Schwiegertöchtern geschämt und ihre Worte tief bereut. Aber die Folgen ihres Redens waren nicht nur eine Beschämung für sich selbst, sondern sie war auch für ihre Umgebung verhängnisvoll. Naomi, die Frau aus dem Volk Gottes, sah keine Hoffnung für die beiden moabitischen Frauen, also für die Frauen, die von Haus aus heidnisch waren, aber die von sich aus sich bereit zeigten, mitzuziehen. In ihrer Erbitterung bot Naomi diesen beiden Frauen keinerlei Perspektive. Sie wusste von Gott, dem Herrn, nichts anderes, als dass dessen Hand gegen mich ausgestreckt ist. Wir wollen nicht von oben herab über Naomi urteilen. Wir wollen sie schon gar nicht verurteilen. Denn erstens macht die Heilige Schrift das nicht. Und zweitens wäre es reichlich billig, auf einer tief geknickten Frau noch herumzutrampeln. Es geht mir um etwas anderes. Ich möchte Sie zu der Frage veranlassen, einmal zu überdenken, ob wir uns nicht selbst in dieser Naomi wiederfinden können. Entsprechen nicht heute viele Christen der Naomi? Sie reden in einer Weise über die Gemeinde und über ihren eigenen Dienst in der Gemeinde, ja über das Dienen für Gott im Allgemeinen, ohne dass irgendeine Glut in ihren Worten liegt. Außenstehende, die vielleicht neben ihnen stehen und die das anhören, denen kann es dabei kalt den Rücken hinabrieseln. Sie erfrieren förmlich, wenn ihnen mitgeteilt wird, wie diese Leute sprechen. Das ist alles so menschlich, allzu menschlich, so kleinlich, so kleinkariert. Überall scheint es nur Probleme, Auseinandersetzungen und Missverständnisse zu geben. Manchmal nicht gewollte, aber manchmal auch gewollte Missverständnisse. Auf jeden Fall so viel Ich-Bezogenheit. Und wenn wir uns persönlich mit Gott in einem Streit befinden, dann ziehen wir uns gewöhnlich in unser Schneckenhaus zurück. Wir werden bitter. Wir verstecken uns hinter Zynismus und unseren Worten fehlt dann jegliche Werbekraft. Wer gibt dir eigentlich das Recht, von Gott, deinem Herrn und Heiland, Retter, nichts anderes wiederzugeben, als dass seine Hand gegen dich ausgestreckt ist? Weißt du wirklich nichts mehr über diesen deinen Gott zu sagen? Das Brot in Bethlehem, es ist doch auch da und es ist deine Ermutigung. Und weil dies eine Gabe des Herrn ist, ist es doch auch eine Verheißung, eine Bundesverheißung. Und mit dieser Botschaft kann man doch auch für Außenstehende Interesse wecken. Müssen wir darum nicht auch von einem Stück Schuld sprechen, wenn Menschen wie Orpah sich wieder entfernen, sich von uns distanzieren, wenn sie wieder wegdriften, weil sie von Naemi nur Worte der Bitterkeit zu hören bekommen haben? Ich spreche hier wohlgemerkt von einem Stück Schuld. Denn natürlich laufen hier mehrere Aspekte zusammen. Orpah wusste mehr von Gott, dem Herrn, als was Naemi hier sagte. Dafür war sie bereits zu lange in dieser gottesfürchtigen Familie. Aber bei ihr lag auch ein Stück Verantwortung dafür, dass sie sich zurücksenden ließ bei der Orpah und dass sie von Naemi Abschied nahm. Jedenfalls wird sie sich wohl einmal kaum mit der Aussage entschuldigen können, ja, wegen Naemi ging ich zurück nach Moab. Wenn Naemi etwas begeisterter gesprochen hätte, dann hätte ich wohl, dann wäre ich wohl und so weiter. Nein, lassen wir sie uns ehrlich sein, und zwar in jeder Hinsicht. Normalerweise lassen wir uns, wenn es uns wirklich auf etwas ankommt, durch einen anderen nicht so tief beeindrucken. Aber trotzdem, wenn Naemi doch wenigstens ein einziges Mal auf die Verheißungen Gottes verwiesen hätte, wenn sie doch wenigstens ein einziges Mal gesagt hätte, weißt du, Orpah, wenn du mitkommst, es wird nicht einfach werden für uns drei. Ich weiß auch nicht, was in Israel da auf uns zukommt, aber Gott hat wieder Brot in Bethlehem gegeben. Du weißt es doch. Und das ist ein Beleg für seine Gunst, für seine Barmherzigkeit. Und diese Freundlichkeit Gottes, sie wiegt alles auf. Aber so sprach Naemi nicht. Sie war im Spinnennetz ihrer destruktiven Selbstmitleidigkeiten gefangen. Und als nur Orpah wegging, da wandte sich Naemi auch an Ruth, die sich an ihr festklammerte. Naemi sagte, siehe, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zum Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um, deiner Schwiegertochter hinterher. Haben wir richtig gehört? Naemi, die Frau aus dem Volk Gottes, sie geht so weit, dass sie Ruth, die Götter Moabs, als eine realistische Alternative zum Gott Israels anpries. Naemi stellte damit den wahren Gott und die moabitischen Götzen auf eine Ebene. Sie argumentierte, du bist eine Moabitin, du bist an deine Götter gewohnt, ich an die meinen, gehe zurück dorthin, wo du herkommst. Ein Mensch kann durch Religion sowieso nichts ändern und er kann auch dadurch nicht geändert werden. Ihr Lieben, ein solches Gerede ist so ziemlich das totale Gegenteil von Evangelisation. Ähnliches aber hören wir heute immer wieder. Hört auf mit Evangelisieren. Warum sollte man hingehen und den Menschen unsere Religion aufdrängen? Das ist eine Form von Imperialismus. Bestenfalls ist Dialog angesagt. Oder noch besser, werft doch gleich alle Religionen in einen Topf und schmelzt alle Spiritualität zusammen in einem großen, gruppendynamischen Prozess für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Die Religionswissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert ist geprägt vom Prinzip des Verstehens. Aber demgegenüber sagt die Heilige Schrift, dass hinter den heidnischen Religionen Dämonen stehen. Vielleicht setzt man heute sogar noch einiges drauf und man sagt, die Menschen werden doch sowieso nicht glücklicher durch uns, durch unsere Gemeinde und. Merken wir, Da beginnt der Zynismus wieder. Es stimmt. Nichtchristen werden tatsächlich nicht glücklicher durch Christen und dem, was Christen vielfach aus dem christlichen Glauben gemacht haben. Und schon gar nicht werden sie glücklicher durch unsere westliche Kultur, die in den letzten 200 Jahren in so vielfältiger Weise aus ihren Fugen gerissen worden ist und keinerlei Verankerung mehr hat und in der gottlose Liberalismus so vieles so furchtbar verzerrt und verdreht hat. Erinnern wir uns daran, wie Paulus einmal sagt: Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und uns selbst als eure Diener um Jesu willen. Das heißt, wir sollen das Evangelium nicht vermarkten, sondern wir sind gerufen, werbend für Christus als dem Herrn aufzutreten. Ist dir das klar? Und dann bleibt das Letzte nun auch wieder: uns aber als eure Diener um Jesu willen. Aber als eine solche Dienerin hat sich Naemi gegenüber ihren beiden Schwiegertöchtern nun wahrlich nicht erwiesen. Naemi, sie war geistlich blind, dass sie nicht mehr sah, dass der Herr, der Gott Israels, höher, größer ist als alle Götter und dass darum allein ist das Volk Gottes ist, das den anderen Völkern etwas Überragendes zu bieten hat. Die Wahrheit, das Heil. Was war es für eine jämmerliche Erklärung von jemandem, der zum Volk Gottes gehörte, an den, der sich an einen klammert, zu sagen: Geh zurück zu deinen Göttern. Die eigene Gleichgültigkeit gegenüber den Bundesverheißungen Gottes ist dann auch für unsere Umgebung furchtbar verhängnisvoll. Das sehen wir an Orpa. Mein dritter und letzter Punkt heute Morgen: Dennoch ist der souveräne Gott stärker. Ruth geht trotzdem mit, ihr Lieben. Dass sie mitgeht, ist wahrlich nicht der Verdienst Naemis. Genauso wie es zuweilen trotz des Verhaltens der Gemeinde Jesu Christi passiert, dass Mitglieder hinzukommen. Vielfach erfolgt es trotz der unmöglichen, weltlichen Weise, in der über Gott und seinen Dienst in der Gemeinde gesprochen wird. Jesus sagt einmal: Niemand kommt zu mir, es sei denn der Vater, der mich gesandt hat, ziehe ihn. Johannes 6, Vers 44. Das Wort vom Ziehen, das ist ein tröstliches Wort. Aber es ist auch ein hartes Wort. Der Vater zieht durch alles hindurch und es gibt nichts, das dieser seiner Zugkraft zu widerstehen vermag. Und darum bekennen wir mit der Heiligen Schrift die Erwählung Gottes. Die Erwählung Gottes vor Grundlegung der Welt. Wie kommt es, dass jemand trotz aller Hindernisse und Störfaktoren dennoch den Weg in die Gemeinde findet? Wie kommt es, dass der eine das Elend der Gemeinde, über das man ein ganzes Richterbuch vollschreiben kann, als Anlass nimmt, dem christlichen Glauben insgesamt Lebewohl zu sagen, und dass ein anderer sagt: Trotzdem. Trotzdem gehe ich dorthin, wo ich das Wort Gottes höre. Und genau dieses Dennoch passiert, dass dennoch Menschen von außen in die Gemeinde kommen. Das ist das Wirken Gottes. Es ist ein Ziehen durch alles hindurch. Ihm allein gebührt dafür die Ehre. An jenem Tag werden zwei mitgehen. Die eine wird verlassen und die andere wird angenommen werden. Und schlussendlich ist es keineswegs unsere Werbekraft, auch nicht unsere Öffentlichkeitsarbeit, die das Wachstum der Gemeinde bewirkt, sondern es ist Gott. Das müssen wir endlich einmal auch wieder glauben und bezeugen. Wir lasen vorhin einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49. Und da stellt das Volk Gottes die Frage: Wer hat mir denn diese geboren, mir, der Kinderlosen und Unfruchtbaren, verbannt und verstoßen? Und wer hat mir diese großgezogen? Siehe, ich war doch allein übrig geblieben. Diese, wo waren sie? Jesaja 49, Vers 21. Hier ist das Volk Gottes geradezu überrascht, dass es Zulauf bekommt. Und dieser Zulauf, dieses Wachstum ist von Gott gewirkt. Naomi, sie verhielt sich gewiss nicht so, dass sie Ruth zu einer Schwester im Herrn gewann. Vielleicht wendet man ein, Naomi habe immerhin durch ihr Verhalten Ruth zu diesem prächtigen Bekenntnis geführt, das wir im Anschluss daran lesen. Ich lese nochmal die Verse 16 und 17, dort heißt es: Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Dieses Bekenntnis konnte Ruth wohl kaum von jemand anderem lernen als von Naomi. Es ist auch nicht möglich, dieses Bekenntnis zu überlesen. Es sticht ins Auge. Und dieses Wort, was man ja auch gerne bei Trauungen wählt. Aber bitte übersehen wir nicht, dass dieses Wort eine Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter sagt. Und übersehen wir ferner nicht, dass Ruth dieses sagte, nachdem sie in die Enge getrieben worden war. Nicht wahr, wenn wir auf den Anfang Acht geben, erkennen wir, dass in diesen Worten sogar ein bestrafender Unterton liegt. Dringe nicht bei mir hin, dass ich dich im Stich lassen werde, dadurch, dass ich von dir zurückkehre. Also Ruth wies ihre Schwiegermutter an: Höre jetzt endlich einmal mit deinem Geschwätz auf. Und daraufhin gab Ruth dieses wunderbare Bekenntnis. Tatsächlich ist es nicht selten so, dass man gerade in Situationen, in denen man sich in die Enge getrieben fühlt, mehr sagt, als man mehr bekennt, als man unter normalen Umständen sagen würde. In außergewöhnlichen Situationen kann es sein, dass man sich gleichsam selbst übertrifft. Man wächst dann über sich hinaus, wie man zu sagen pflegt. Ich sage nicht, dass Ruth nicht meinte, was sie sagte, aber ich sage, in extremen Situationen bekommt man Worte, die eigentlich für einen selbst zu groß sind. Es sind wie zu große Kleidungsstücke, die man sich anzieht. Und man merkt schnell, wenn man diese Worte ausspricht, dass man in diese Worte noch hineinwachsen muss. Es ist wohl auch eher so, dass Ruth sich diese Worte sagen hört. Jedenfalls lernen wir sie in den folgenden Kapiteln des Buches Ruth als eine Frau kennen, die für große Worte zu zurückhaltend ist, zu bescheiden. Aber hier in Ruth 1 in den Versen 16 und 17, da sagt sie: Ich will mit dir gehen, Naomi. Ich will bleiben. Und wirkliche Bekenntnisworte erfahren wir nicht selten als geschenkte Worte, entsprechend dem Wort Jesu. Es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr sagen sollt. Ruth sprach hier ein großes Wort. Wohin du gehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da werde ich auch bleiben. Zunächst ging es darum, natürlich um die Wanderung, die vor den beiden Frauen lag. Aber das Weitere, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, das geht darüber hinaus. Es hat einen umfassenderen Horizont als nur jetzt der Weg nach Bethlehem. Übrigens steht hier nicht, achten wir mal auf die Reihenfolge, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Nein, es beginnt mit dein Volk ist mein Volk. Das lesen wir als erstes. Sozusagen das, ich sag mal, Schwierigste voran. Ihr Lieben, wir bekommen Gott nicht ohne sein Volk. Der Apostel Johannes, er schreibt einmal, wenn du behauptest, du liebst Gott und du hast deinen Bruder, so bist du ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? 1. Johannes 4, Vers 20. Wer mit Gott verbindlich gehen will, hat sich auch mit seinem Bruder und mit seiner Schwester zusammenspannen lassen. Du sagst, du liebst Gott? Prima, würde Johannes sagen. In der Küche hängt der Putzplan. Der nächste Straßeneinsatz kommt bestimmt. Und wen hast du vor, in der kommenden Woche aus deiner Gemeinde zu besuchen oder zu dir einzuladen und mit ihm, nein, nicht zu reden, sondern zu beten und die Bibel zu lesen? Eine Evangelisationsmethode im Sinn von Hauptsache, du entscheidest dich für Jesus und ob du dich dann einer Gemeinde anschließt und welcher Gemeinde du dich dann anschließt, das ist nicht so wichtig. Das schauen wir einmal. Eine solche Einstellung kennt die Heilige Schrift nicht. Jesus Christus ist nicht getrennt von seinem Volk zu bekommen. Wir müssen wieder lernen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und darum müssen die Ältesten, wenn sie mit Menschen sprechen, die von außen in eine Gemeinde hineinkommen, sie auch auf die Solidarität mit der Gemeinde hinweisen. Solidarität heißt nicht, dass sie Krummes gerade reden sollen oder dass sie alles entschuldigen sollen. Wahrlich nicht. Aber es muss so etwas vorhanden sein wie ein Grundwissen um die Zusammengehörigkeit, ebenso wie es in einem Leib ist, sodass bei aller vielleicht notwendigen Kritik die Liebe als das Band, das alle umschlingt, stets bewahrt wird. Ruth fährt dann fort, wo du sterben wirst, da werde auch ich sterben und da will ich begraben werden. Hier wird deutlich, dass sich für Gott und für seinen Dienst entscheiden, ist eine bedingungslose Wahl. Es geht nicht um eine Entscheidung für, solange mir das in den persönlichen Kram passt. Vielleicht wähle ich persönlich für Gott im Leben und im Sterben, damit auch für seine Gemeinde. Nein, dass dieses Wählen eingebettet ist übrigens in die Erwählung Gottes, das hatte ich bereits gesagt. Es ist eine bedingungslose Wahl, auch von unserer Seite. Und wo du sterben willst, da will auch ich sterben. Ja, große Worte. Bedenken wir dabei auch dieses. Jemand, der große Worte macht, der sucht Unterstützung. Der will, dass man ihm zur Seite steht. Allein kann ich nicht gehen, nicht einen Schritt. Beten wir für die, die in die Gemeinde kommen, die damit einen großen Schritt machen. Unterstützen wir sie. Es ist ein großer Schritt für sie. Sie brauchen unsere Unterstützung. Und genau das ist Naomi vorzuwerfen, dass sie der Ruth diese Unterstützung vorenthielt. Vielleicht ist das das Schmerzlichste, das wir im Anschluss an das Bekenntnis der Ruth lesen. Da heißt es dann, als Ruth sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr mitzugehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Oder eigentlich steht hier, mit ihr zu reden. Vers 18. Auf dieses Glaubens, auf dieses Bekenntniswort von Ruth, auf dieses Wort reagiert Naomi mit Schweigen. Man könnte vielleicht einwerfen, ein Glück, dass Naomi wenigstens jetzt ihren Mund hielt. Theoretisch hätte sie ja noch weiter ihre Bitterkeit, ihre Gleichgültigkeit, ihren Zynismus rauslassen können. Lasst uns also froh sein, dass sie wenigstens jetzt ihren Mund nicht mehr aufmachte. Aber bitte versetzen wir uns einmal in die Situation von Ruth. Ruth wird auf diese Weise mit ihrem Wort des Bekennens ihres Glaubens allein gelassen. Und ihr Lieben, das tut dann weh. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Auf der ganzen Strecke bis Bethlehem fiel kein einziges Wort. Es fiel zumindest kein einziges Wort, das der Heilige Geist für notwendig hält, uns mitzuteilen. Grausam kann das sein, das Schweigen auf einem gemeinsamen Weg. Erst in Bethlehem machte Naomi ihren Mund wieder auf. Und dann mal machte sie ihrem Herzen Luft, oder soll ich sagen, sie ließ noch einmal ihre Galle heraus, als sie sagte, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Mara heißt bitter. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. Das ist alles, was Naomi weiß, als sie in Bethlehem ankommt. In der ersten Schriftlesung lasen wir aus Jesaja 49. Da sagt Zion auch, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Das könnte auch Naomi gesagt haben. Eigentlich hat sie das auch gesagt. Und was antwortet der Herr demjenigen, der meint, der Herr habe ihn verlassen, habe ihn vergessen? Gott antwortet mit einer Gegenfrage. Ich zitiere, kann auch eine Frau ihr Kindlein, ihren Säugling, vergessen, dass sie sich nicht erbarmen würde über die Frucht ihres Schoßes? Selbst wenn sie diese vergessen, ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Hand eingezeichnet oder eingegraben. Erhebe ringsum deine Augen, rundum und siehe sie alle. Sie sammeln sich, sie kommen zu dir. So wahr ich lebe, lautet das Wort des Herrn. Du sollst sie alle anziehen wie ein Geschmeide und sie umbinden wie eine Braut. Eine solche Verheißung vermochte Naomi hier in Kapitel 1 des Buches Ruth noch nicht im Glauben anzunehmen. Soweit war sie noch nicht. Obgleich doch der letzte Satz gerade dieses Kapitels so vielsagend ist. Sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Das roch doch bereits nach Brot, oder nicht? Aber offensichtlich nahm Naomi davon nichts wahr, noch nicht. So verbissen können Menschen in sich selbst sein. Aber lassen Sie uns gespannt sein, wie es mit Naomi und mit Ruth weitergeht. Uns möge Gott, der Herr, es schenken, dass wir in den Enttäuschungen, in den Bitternissen des Lebens die Verheißungen des souveränen Gottes nicht vom Tisch fegen. Gott ist mächtiger als alle unsere Verdrießlichkeiten und er ist stärker als alle unsere Betrübnisse. Halte im Glauben darum fest, indem Gott, der seine Liebe in Jesus Christus kundgetan hat, vermagst du alle Stolpersteine auf dem Weg zurück zu den Bundesverheißungen Gottes überwinden. Amen.